Vielen herzlichen Dank auch für die Einladung hierher heute Abend zu diesem brisanten Thema, das auch ja, bundesweit sehr stark diskutiert wird. Zu Ihnen zu sprechen gehört der Islam zu Deutschland. Nun könnte man fragen, wenn der Bundespräsident schon ein Statement dazu gegeben hat und die Bundeskanzlerin mehrfach, was denn so ein Pfarrer, der in der Ausbildung von Theologiestudenten in Tübingen auch noch zu dem Thema zu sagen hätte. Ich komme zu dem Thema dadurch, dass ich 10 Jahre lang in der Islamischen Republik Pakistan gelebt habe und weiß, wie ein Moslem die Gesellschaft sieht, was für ein Weltbild er hat, auch wenn jeder Moslem auch für sich ein Individuum ist und wie bei uns auch unterschiedliche Sichtweisen da sind, dann sind doch gewisse gemeinsame Nenner vorhanden, auch bei uns. Wir haben vermutlich alle das Verständnis, dass die Demokratie gut und wichtig und notwendig ist für eine moderne Gesellschaft, auch wenn es ein paar vielleicht in Deutschland gibt, die sagen, nee, rechtsradikal oder linksautonom, nee, aber die meisten, die große Mehrheit hat eben einen Konsens, dass die Demokratie etwas ist, woran wir festhalten wollen und festhalten sollen. Und ebenso gibt es im Bereich des Islam bestimmte Grundgedanken, die geteilt werden von der großen Mehrheit der Menschen. Und ich möchte aufgrund von dem, was ich während meiner Zeit in Pakistan die 10 Jahre gelernt habe und in meinen Studien und Forschungen in der Zeit danach hier in Deutschland gelernt habe und erkannt habe, auch mit Ihnen teilen, dass wir ein Gespür dafür bekommen, was dieser Satz für die einen heißt und was dieser Satz für die anderen bedeutet. Der Satz ist nämlich ein politischer Satz. Es war ein Politikum, als Christian Wolff diesen Satz gesagt hat. Und es war ein Politikum, wo die Bundeskanzlerin diesen Satz auch wiederholt hat, nämlich der Islam gehört zu Deutschland. In einer Demokratie werden die Amtsträger ja bekanntlich gewählt vom Volk. Und jeder Politiker, egal welche Partei, hat ein oberstes Ziel, und das ist gewählt zu werden, wiedergewählt zu werden. Denn wer nicht gewählt wird, kann nicht wirken. Und es ist also nichts Verwerfliches, wenn ein Politiker oder eine Politikerin gewählt werden will, denn der Politiker will durch die Wahl in eine Position hineinkommen, wo er auch wirken kann. In dem Sinne, wie er oder sie das für das Wohl der Gesellschaft als zuträglich und förderlich versteht. Ich sage das nur am Anfang, dass Sie verstehen, welcher Hintergrund hinter dieser Thematik steht. Es wird ja auch fast mühlenartig auch hergebetet, immer wenn man über dieses Thema Leute reden hört, man muss unterscheiden. Und man muss trennen zwischen Islam und Muslimen. Die einen sagen, der Islam gehört zu Deutschland und andere sagen, ja, die Muslime schon, aber der Islam nicht. Ich würde sagen, man kann das nicht trennen, aber man muss unterscheiden. Es ist wichtig, dass wir unterscheiden, ob die Muslime, die bei uns in unserer Gesellschaft leben und ihr Leben hier gestalten, sich als Teil unserer Gesellschaft empfinden können. Das ist eigentlich die Voraussetzung für eine gelungene Integration. Wenn sie von vornherein weder den Wunsch noch die Möglichkeit haben, als Muslime ein Teil der Gesellschaft zu sein, dann werden sie sich auch niemals integrieren. Dann werden sie im Ghetto, in der Abgeschiedenheit versuchen, ihr Leben dann für sich zu gestalten. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, wie die Religionsfreiheit immer ein persönliches Recht in Deutschland ist und niemals auf eine Gesellschaft oder eine Vereinigung oder auf eine Kirche oder eine Religion jetzt angewandt wird, sondern immer auf die persönliche Glaubensfreiheit des Einzelnen angewandt wird. So müsste man auch im Umkehrschluss die Frage mit dem Islam so sagen, jeder kann als Muslim in dieser Gesellschaft leben, aber der Islam ist kein Gestaltungsfaktor unserer Gesellschaft als sich, als Institution. Abgesehen davon, dass der Innenminister, seitdem es den runden Tisch mit dem Islam gibt, sich die Haare rausrauft, in regelmäßigen Abständen, weil es zu keinem Konsens kommt, wer denn die Muslime bei uns überhaupt vertreten darf. Und es ist immer ein Pokern und ein Tauziehen, wer darf am runden Tisch denn überhaupt sitzen. Und da sind die Muslime unter sich überhaupt nicht einig. Eine ganz wichtige Stimme, Necla Kelek, eine Soziologin, die ihre Wurzeln in der Türkei hat und in Deutschland aufgewachsen ist, hier studiert hat, die war am runden Tisch mit einem ganz klaren kritischen Ansatz gegenüber die institutionalisierte Religion im Islam, die für eine ja säkularisierte Form des islamischen Glaubens eintritt und ja Todesdrohungen und alles Mögliche bekommt. Die musste ihren Platz am runden Tisch aufgeben unter dem Druck der Islamverbände, die gesagt haben, mit so einer Gotteslästerin, Ungläubigen, sitzen wir nicht an einem Tisch. Dann hat der Innenminister sie zu einer Beraterin gemacht, aber sie darf eben nicht in erster Linie sozusagen an der Front mit allen anderen diskutieren und mitreden. Also ist es wichtig, dass wir unterscheiden zwischen dem Menschen als Muslim und dem Islam als übergeordnete Größe. Wenn wir fragen, gehören die Muslime zu Deutschland, dann ist bei einer Zahl von zwischen 5 und 8 Millionen, wir wissen es nicht genau, wie viele Muslime im Land heute am 6. November 2015 leben. Es sind vermutlich heute rund 10.000 weitere eingewandert als Flüchtlinge über die österreichische Grenze sind die meisten gekommen. Und in diesem Jahr wird es über 1 Million sein, wenn Weihnachten rum ist. Dann ist ja klar, dass sich die Statistik jeden Tag verändert und ich bin im Gespräch mit Frau Professor Dr. Spuler-Stegemann in Marburg, deren Buch Der Islam in Deutschland am 8. Oktober erscheinen sollte. Mit ihr bin ich im Gespräch und habe um einen Vorabdruck gebeten, dass ich belastbare Zahlen habe. Und sie hat gesagt, sie arbeitet quasi Tag und Nacht und es verändert sich alles am laufenden Band. Ihr Lektor im Verlag kriegt die Krise mit ihr, weil kein Kapitel zum Abschluss gebracht werden kann. So sehr sind die Dinge im Fluss. Aber wir wissen, dass es zwischen 5 und 8 Millionen auf jeden Fall Menschen muslimischen Glaubens gibt, die in Deutschland ihre Heimat machen, ihre Heimat haben. Und das ist irgendwo zwischen 6 und 10% der Bevölkerung, dann wird es keinem Menschen einfallen zu sagen, diese Menschen gehören nicht zu Deutschland. Wenn es bis zu einem Zehntel der Menschen, die hier leben. Aber das ist ja auch nicht die Frage. Das ist eigentlich unbestritten, soweit ich das überschaue, bis auf die wenigen, die durch Fremdenhass, Ausländerfeindlichkeit irgendwie sagen, nee, auch die als Menschen sollen nicht zu uns kommen. Das gibt es leider auch. Aber es gibt einen Konsens, die Menschen als Muslime gehören zu uns. Aber was ist es mit ihrem Glauben, mit ihrer Weltanschauung, mit ihrem Weltbild? Passt das zu dem, was wir als Weltbild, als Weltanschauung hier in Deutschland haben, wie es in unserem Grundgesetz verkörpert ist? Sie können mal auf YouTube gehen, wenn Sie selber nicht auf YouTube unterwegs sind, dann fragen Sie ein Kind oder Enkelkind, die wissen, wie das geht, und geben Sie einfach ein ZDF, Muslime in Deutschland. Da ist eine Reportage, das vom ZDF vor wenigen Wochen ausgestrahlt wurde, hochaktuell, hochbrisant über das, wie Muslime, die unter uns in Deutschland leben, das so wahrnehmen aus ihrer Sicht, mit ihrer Kultur, mit der deutschen Kultur und mit der Verbindlichkeit des deutschen Grundgesetzes bzw. Unverbindlichkeit. Das nur nebenbei angemerkt. Die Anteile der Muslime in Deutschland sind seit 20 Jahren sehr stark gewachsen. Es hat viele überrascht, wie viele zu uns kommen. Aber ich möchte nur ein bisschen einen geschichtlichen Überblick hier am Anfang geben, damit wir sehen, was in der Zeit davor alles geschehen ist und was für eine Dynamik dahinter steckt. Die westliche Welt steht seit der Geburtsstunde des Islam auf Kriegsfuß mit dem Expansionsdrang des Islam. Das war eine rein politische Geschichte zunächst einmal im Byzantinischen Reich. Der Kaiser des Byzantinischen Reiches hat kein Gefallen daran gehabt, dass immer mehr Provinzen von dem immer mehr expandierenden Islam eingenommen wurden, von seinem Reich abgefallen wurden. Er konnte aber wegen der inneren Schwäche des Oströmischen Reiches nicht wirklich dagegenhalten, nur in den Kerngebieten um Byzanz, also um Ostrom, was heute ja Istanbul ist, und das Umland und dann die europäischen Teile direkt im Anschluss. Da konnte das Byzantinische Reich den Moslem fernhalten, aber bis nach Indien hinein sind alle Ansprüche auf Herrschaft verloren gegangen. In ganz Nordafrika bis nach Spanien hinein hat der Islam sich ausgebreitet. Nordafrika galt als Zentrum der christlichen Kirche und des Römischen Reiches. Die ganz großen Namen wie Augustinus, Tertullianus, Cyprianus, Kyrill nicht, der war im Balkan und in Bulgarien und Rumänien und diesem Bereich tätig. Aber diese großen Namen der Kirche, die waren alle Nordafrikaner. Und das galt, das alte Karthago, Gegenspieler und Schwesterstadt in gewisser Weise von Rom, das wurde alles innerhalb von 70 Jahren an den expandierenden Islam abgetreten. Und das wurde als durchaus reelle Bedrohung für das römische, auch später christlich-römische Reich empfunden. Und gleichzeitig mit der Expansion des Islam in alle Himmelsrichtungen bis auf den Norden, da haben sie es nur etwa 1000 Kilometer geschafft. Und dann kam zunächst einmal eine Mauer mit Byzanz bis ins 16. Jahrhundert hinein. Aber die europäischen Länder, die Vorgänger unseres Europas, haben den Islam immer als Bedrohung wahrgenommen, als ein Fremdkörper. Das hat sich fortgesetzt in den Kreuzzügen, wo in Europa Politik gemacht wurde, dass man die verlorenen Gebiete in Nahost, die Muslime dem Römischen Reich abgenommen hat, dass man diese Gebiete wiedergewinnen müsse für das christliche Abendland. Das war etwas, was dieses Bild des Gegners noch verstärkt hat. Und dann über die Jahrhunderte die immer wiederkehrenden Türkenkriege mit der Ausbreitung des Osmanischen Reiches, wo die Türken zweimal vor Wien gestanden sind und wo die europäischen Staaten und die Menschen, die hier gelebt haben, nicht zuletzt Martin Luther, das als wahre Bedrohung für die Gesellschaft hier in Europa gesehen hat. Also wir haben bis in die Reformation hinein von dem Jahr 632 an, im Todesjahr Mohammeds, wo dann die Expansion richtig losging, haben wir fast 1000 Jahre, wo der Islam als gegnerische Macht und als Gefahr für den Staat, für den Wohlstand, für den Glauben erlebt wurde. Und das hat natürlich das Denken bei uns im Westen durchaus geprägt und ist auch für jeden erklärlich und einsichtig. Interessanterweise, als der alte Mann am Bosporus, so hat man am Ende des 19. Jahrhunderts den türkischen Staat beschrieben, als ein Staat, der im Zerfall ist, das Osmanische Reich, das kaum in der Lage war, die Vasallenstaaten zur Treue zu zwingen, die Araber, die sind immer mehr abfällig geworden vom Osmanischen Reich. Und es ist immer weiter zusammengeschrumpft und dann vollends im Ersten Weltkrieg war die Türkei oder damals das Osmanische Reich eigentlich der ganz große Verlierer. Das haben wir meistens nicht im Blick. Wir sehen nur, was in Deutschland passiert ist, dass man Elsass und Lothringen hat abtreten müssen und verschiedene andere Dinge mehr. Aber der ganz große Verlierer war das Osmanische Reich mit den Versailler Verträgen. Und das ist natürlich eine tiefe Kränkung für jeden Türken, der gesagt hat, wir haben ja fast die Welt beherrscht. Und jetzt sind wir praktisch zu einer Provinzialmacht degradiert. Und das war auch der Grund, warum im Jungtürkentum es zu einem Aufbruch kommen konnte, zu einer Neuorientierung in der Türkei mit einem laizistischen System. Das Sultanat wurde an den Nagel gehängt und die Ansprüche auf eine religiöse Führung und Kemal Mustafa Atatürk hat dann gesagt, wir brauchen einen modernen, säkularen, laizistischen Staat und nur dann können wir zur Kraft wiederkommen. In dieser Zeit gab es in Deutschland eine interessante Entwicklung. Und das war, dass die Menschen in Europa sich durch die Romantik für den edlen Wilden interessiert hat, etwa in Südamerika oder in Afrika, die unberührte Natur, der Mensch, der ohne Technik, ohne Industrie, ohne alles auskommt. Das war so ein Wunschbild, man könne die Uhr zurückdrehen und wieder in aller alter Unschuld und in Freiheit und ohne diese ganzen Zwänge der modernen Gesellschaft leben. Das war die eine Seite in der Romantik. Eine andere Seite war eine Faszination mit dem Islam. Dieses Geheimnisvolle von Tausend und eine Nacht. Die Männer in ihren fließenden Gewändern und ihren scharfen, gebogenen Schwerten. Und mit ihren tollen Hengsten. Das war etwas, was die Leute inspiriert hat. Karl May hat noch davon gezehrt in seinen Romanen, aber auch andere vor ihm. Später dann Lawrence von Arabia, dieser mythisch gesteigerte Figur des englischen Offiziers, der eintaucht in das arabische, islamische Leben und wie ein Einheimischer leben. Das hat die Leute begeistert. Selbst der deutsche Kaiser war einer Islamfantasie verfallen. Und er hat aus seiner eigenen Portemonnaie, hat er zum Beispiel in Damaskus, in der großen Moschee, die Wiederinstandsetzung von dem Graf Saladins bezahlt, aus privater Kasse, weil diese Gestalt Saladin, der Israel bezwungen hat, der die Kreuzfahrer vertrieben hat, das ist so eine starke politische Figur, dem muss man Ehre erweisen. Das und andere Dinge mehr, wenn jemand in Dresden mal gewesen ist und eine Stadtführung gemacht, dann hat er vielleicht die alte Tabakfabrik gesehen, schon jemand gesehen, sieht aus wie eine riesen Moschee, ist auch gebaut nach dem Muster einer Moschee. Das war etwas, was die Leute inspiriert hat, begeistert hat. Um diese Zeit, Ende des Ersten Weltkrieges, befand sich in Berlin ein Kontingent von britischen Gefangenen, die aus Indien stammten. Das waren indische Sepoys, also Soldaten, die im Dienste ihrer Majestät oder seiner Majestät damals gestanden haben und durch deutsche Kräfte gefangen genommen wurden. Und die haben in Berlin gelebt und es stellte sich heraus, das sind Muslime. Die meisten Sepoys, die bei den Briten Dienst getan haben, waren entweder Sikhs oder Muslime, ganz wenige Hindus. Die Hindus hatten da ganz große Probleme mit dem englischen Raj und haben nicht gern gedient. Aber es gab einige Muslime in Berlin und das Deutsche Reich hat diesen Muslimen eine Moschee bauen lassen. Es war die erste Moschee in Deutschland, quasi im Gefangenenlager, eine Holzbaracke. Als dann der Krieg vorbei war und die Leute da geblieben sind und dazu ein Kontingent aus Indien an Ahmadiyya nach Deutschland gekommen sind, als politisch Verfolgte in ihrer Heimat, als religiös Verfolgte, die haben nämlich eine andere Spielart des Islams, die erkennen Ghulam Mirza als einen Propheten an und haben zusätzliche Offenbarungsquellen zum Koran zum Beispiel. Als die kamen, hat man dann in den Jahren 1922 bis 1926 die Wilhelmsdorfer Moschee gebaut. Das heißt, es ist bald 100 Jahre her, dass die erste ordentliche Moschee in Deutschland entstanden ist und es war damals als Zeichen der Toleranz und der Offenheit, diese Menschen sollen auch ein Gotteshaus haben, wo sie ihren Kult pflegen können. Ganz lange hat sich ganz wenig getan. 50 Jahre lang etwa blieb es so, dann kam die Unabhängigkeitsbewegung. Indien wurde unabhängig, wurde geteilt in Pakistan und Indien, Ost- und Westpakistan. Afrika, die ganzen Kolonien wurden in den 60er Jahren unabhängig. Die französischen Kolonien in Nordafrika, Westafrika, da war eine tiefe Unruhe, es gab Aufstände, es gab Bürgerkriege und da fingen die Leute an, wegen der Unruhen und Bürgerkriegen aus Nordafrika wegzugehen. Und 1958 war es soweit, dass in Süddeutschland, hauptsächlich München und Stuttgart, es genügend arabische Muslime aus Nordafrika gab, dass man auch hier einen Moscheeverein gegründet hat und ja, im Grunde eine Art islamische Gemeinde gegründet hat. Im Islam gibt es das Konzept von Gemeinde nicht. Es gibt keine Kirchengemeinden oder Moscheegemeinden. Es gibt Moscheen und es gibt Moscheeverbände. Aber man ist nicht Mitglied in dem Sinne, sondern man geht halt hin, wenn man das Bedürfnis spürt. Aber man kann auch woanders hingehen. Das ist viel autonomer und weniger geregelt. Dann in den 60er Jahren kam der ganz große Stoß an sunnitischen, hauptsächlich sunnitischen, alevitischen Muslimen aus der Türkei durch die Gastarbeiterwelle. Und damals, die meisten von Ihnen werden es noch besser in Erinnerung haben als ich, bin 1970 nach Deutschland gekommen. Und in den Jahren hat es immer geheißen, ja, die kommen, die arbeiten 5, 6, 7 Jahre, verdienen genug für ein Auto oder für ein Haus in der Türkei und dann gehen sie wieder zurück. Die sind eben Gastarbeiter. Womit man gar nicht gerechnet hat, ist, dass es denen so gut gefällt in Deutschland, dass sie hier Wurzel schlagen und bleiben, dass sie ihre Familien nachholen. Und so kam dann in den letzten 20 Jahren durch Nachholen von hauptsächlich Bräuten für die Söhne und von Mitgliedern der erweiterten Familie und so weiter zu einem starken Anwuchs der islamischen Bevölkerung hier in Deutschland. So dass wir im Jahr 2009 offiziell in der Zeitung stand 3,2 Millionen Muslime im Land haben. Frau Professor Dr. Spuler-Stegemann hat mir an dem Tag, als ich gesucht hatte, hat sie mir die Zeitung hingeknallt auf dem Kaffeetisch und hat gesagt, das ist gelogen, gelogen, gelogen. Ich habe denen die Wagenzahlen gegeben, es sind mindestens 4,2 Millionen, aber die tun das aus politischen Gründen, damit die Leute nicht Angst kriegen. Ja. Und offiziell wurde das damit begründet, ja, sie haben ja nur die Zahlen derer, die auch wirklich belegt werden können, dass sie hier sind. Das heißt, die Dunkelziffer und alle, die zwar im Land sind, aber kein Aufenthaltsrecht oder Aufenthaltsgenehmigung haben, die werden einfach nicht mitgezählt. Ein Jahr davor war etwas ganz Entscheidendes passiert. Da hat nämlich die Bundesregierung, das Bundesstatistische Amt, damit beauftragt, eine Studie zu machen, wie die demografische Entwicklung in Deutschland aussehen wird. Und Sie haben vielleicht mal die Webseite von destatis.de besucht. Wenn nicht, ist das ganz interessant. Da gibt es Zahlen und Fakten zu fast allem. Wie viel Schweinefleisch konsumiert wurde in diesem Jahr, wie viel Kosmetika bei den Discountern verkauft, also alles Mögliche. Ja. Und das sind lauter Profis, die ganz genau und akribisch ihre Arbeit tun, nach wissenschaftlichen Grundsätzen. Das sind nicht Leute, die sagen, okay, mal Daumen, sondern sie sagen, okay, wie viele Leute haben wir, wie viele Frauen haben wir im geburtsfähigen Alter, was ist die Geburtenrate bis jetzt, wenn die Zahl der Frauen im geburtsfähigen Alter sinkt und wir die Relation anwenden von heute, dann wird es so und so. Und dann haben sie in einer unheimlich ausgefeilten Untersuchung eine Prognose für die Zukunft von Deutschland gemacht bis zum Jahr 2052. Das war das Jahr 2008 im Sommer, habe ich die Informationen von der Webseite runtergeladen. Zwei Wochen später wollte ich es nochmal tun, sie waren nicht mehr drauf. Die Informationen sind verschwunden, weil sie so brisant waren. Ich habe mir das aber, wie gesagt, runtergeladen gehabt und die kurze Fassung von dem, was auf der Webseite stand, ist einmal die Überalterung der Gesellschaft. Wir haben zu wenige Geburten in Deutschland bei einer Geburtenrate von 1,4 ungefähr. Heißt das de facto, aus zwei Deutschen mach einen in einer Generation. Aus zwei Deutschen mach einen. Die Halbierung der Gesellschaft innerhalb eines Generationszykluses. Die Regierung ist natürlich höchst alarmiert gewesen. Wir waren von der Deutschen Evangelischen Allianz auch bei der Bundeskanzlerin kurz drauf und haben diese Geschichten besprochen. Und da hat sie ganz freimütig gesagt, ja, uns fehlen 440 Geburten, 440.000 Geburten pro Jahr, damit dass die Gesellschaft stabil bleiben würde. Sie wissen ja, dass unser Wirtschaftsmodell darauf basiert, dass wir immer ein leichtes Wachstum haben. Helmut Schmidt hat damals Nullwachstum propagiert, hat versucht zu sagen, okay, wir können auch mit Nullwachstum das machen, aber das ist inzwischen auch verworfen. Ein leichtes Wachstum braucht man, damit die Infrastruktur, die Versorgungswege, Ackerbau, Landwirtschaft, Industrie, dass das alles so einigermaßen erhalten bleibt und es nicht zu einem volkswirtschaftlichen Kollaps kommt. Und deswegen haben sie alle Angst vor einer Deflation und vor einer wirtschaftlichen Stagnation. Und deswegen geht man einfach davon aus, wir brauchen pro Jahr 440.000 Menschen, die wir nicht haben. 82 Millionen ungefähr. Es klappt so gerade mit den Steuereinnahmen. Jetzt hat Schäuble geschafft, die schwarze Null zu schreiben. Einmal. Er will es dieses Jahr nochmal wissen. Vielleicht schafft er es. Das werden wir sehen. Aber es wird versucht, die Wirtschaft stabil zu halten durch konstante Bevölkerungszahlen. Das heißt, wenn heute 10 Leute Eier kaufen und Brötchen kaufen, dann kann der Bäcker mit diesem Absatz rechnen. 10 Leute pro 5 Minuten. Ja. Wenn aber einer wegbricht und er vor 5 Minuten nur 9 Kunden zu bedienen hat, dann bedeutet es 10% Schwund für sein Geschäft. Und das wird sich auf die gesamte Gesellschaft ausweiten, dieses Prinzip. Und deswegen hat man gesagt, wir müssen diese Zahl von 82 Millionen ungefähr plus minus, müssen wir über die Zeit halten. Wie tun? Es gibt pro Jahr 750.000 Abwanderungen aus Deutschland. Man braucht 440.000 netto dazu, also braucht man 1,2 Millionen Zuwanderungen pro Jahr, um dieses Nettoergebnis von 440.000 zu halten. Jetzt haben die Leute bei dem Statistischen Bundesamt ihre Hausaufgaben gemacht und haben geguckt, wo können wir die Leute herkriegen. Man hat die Blue Card gehabt. Das sollte die Lösung all unserer Probleme sein. Bis zum Ende des Jahres 2013 waren nicht einmal 7.000 insgesamt über eine Blue Card nach Deutschland gekommen. Dann hat man geguckt, wo gibt es die Leute, die kommen könnten in diesen Zahlen, 440.000 ist ja nicht nix, die muss man irgendwo herholen. Aus Europa kann man die nicht herholen, weil die haben alle genau die gleiche Geburtenrate oder weniger. In Deutschland, Italien 1,2, Spanien 1,2. Wenn die kaputt gehen, dann ziehen die uns auch mit runter in Europa. Sie kennen ja die Griechenland-Problematik. Deutschland konnte Griechenland nicht kaputt gehen lassen, weil sie die Folgen davon gefürchtet haben. Also, haben die Statistiker festgestellt, am nordafrikanischen Rim, also nordafrikanische Staaten, Tunesien, Algerien, Marokko, Libyen, Ägypten, im Nahost, Jordanien, Syrien, Türkei, da gibt es eine Bevölkerungsexplosion. 60% aller Menschen sind unter 30 Jahre alt. Die meisten von denen noch gar nicht mal von den Frauen im gebärfähigen Alter. Wenn die im gebärfähigen Alter sind und Kinder bekommen, dann wird es eine noch größere Bevölkerungsexplosion geben. Und jetzt haben die Statistiker gesagt, das ist ganz klar, was passieren wird. Bei uns entsteht ein Unterdruck, bei denen entsteht ein Überdruck. Und was passiert, wenn es Unterdruck und Überdruck gibt? Ein Druckausgleich. Die Menschen werden zu uns kommen. Und deswegen, aufgrund dieser Logik und dieser Recherche, hat das Bundesstatistische Amt gesagt, wenn man die 440.000 im Jahr und so viel Prozent davon werden aus islamischen Ländern kommen, dann werden wir bis zum Jahr 2052 eine islamische Mehrheit in Deutschland haben. Nicht, weil die türkischen Mütter in Deutschland viel mehr Kinder gebären, das haben sie alles mit eingerechnet. In der zweiten Generation haben sie genauso wenig Kinder wie die deutschen Familien, das ist auch statistisch nachgewiesen. Das geschieht alles durch Einwanderung. Und wenn man jetzt verstehen will, warum die Bundesregierung, die Bundeskanzlerin allen anderen voran, jetzt die Türen aufgemacht hat, dann muss man dies im Hintergrund haben, lauter junge Männer, 70% aller, die kommen, junge Männer, die am Anfang eines Berufslebens stehen würden, die vielleicht noch zu prägen wären, die vielleicht auch deutsche Frauen heiraten könnten und so hier ja integriert werden könnten in die Gesellschaft. Not lehrt beten, heißt es, und es ist diese desolate Prognose, die wir für unsere Gesellschaft haben, die im Hintergrund dieser ansetzenden Völkerwanderung steckt. Ich habe jetzt das Wort Völkerwanderung benutzt. Das tue ich sehr bedacht. Im Jahr 1992 habe ich im finnischen Fernsehen ein Interview gesehen mit dem damaligen höchsten europäischen Befehlshaber der NATO, gesehen und gehört. Es ging gerade darum, die Mauer war gefallen in Berlin. Ost- und Westdeutschland waren zusammengekommen, der Ostblock hatte sich aufgelöst, Warschauer Pakt hatte sich aufgelöst. Und nun Finnland an der Grenze zwischen Ost und West, immer ein Zaunreiter. Die haben dann natürlich gefragt, was wird aus der NATO? Die haben sich auch überlegt, sollen wir der NATO beitreten? Und da haben sie diesen General im Fernsehen zu einem Interview eingeladen und gesagt, kann man nicht die NATO jetzt einfach auflösen? Warschauer Pakt ist auch aufgelöst. Dann hat er folgenden Satz gesagt, sehr bemerkenswert. Nein, die NATO können wir deswegen nicht auflösen, weil in nächster Zukunft eine Völkerwanderung auf uns zukommt aus Nordafrika und Nahost und man wird die NATO brauchen, um die Grenzen Europas zu sichern. Am nächsten Tag war er gefeuert. Das war politisch inkorrekt, was er gesagt hatte, aber was für uns wichtig ist und von Bedeutung ist, dass die Leute, die in höheren Positionen stecken, die wissen das schon lange, dass diese Völkerwanderung auf uns zukommt. Und dass nicht nur der böse Bub unter den europäischen Staaten, der Orkan von Ungarn, einen Zaun bauen ließ, sondern auch die Österreicher schon an einen 30 Kilometer langen Zaun an einer Strecke denken. Es ist noch nicht aller Tage Abend und wir wissen nicht, was aus der Situation werden wird. Aber ich möchte zum Inhaltlichen kommen. Wir stehen davor, dass nicht nur eine bedeutende Minderheit in Deutschland muslimischen Glaubens sein wird, sondern dass diese bedeutende Minderheit in den nächsten Jahren rapide wachsen wird. Und dann ist die Frage, kommen Sie als Menschen, die Ihre angestammten Länder aus gutem Grunde verlassen haben, weil das System dort nicht funktioniert hat, weil sie dort nicht in Frieden und Freiheit leben konnten, weil ihr Leben nicht geschützt wurde und weil sie das schätzen, was wir an einem gesellschaftlichen System hier haben, und kommen sie unter vollem Bewusstsein, dass sie ihre Weltanschauung auch zu Hause lassen und die Weltanschauung Europas annehmen, oder kommen sie unbewusst und bringen die ganze Bagage mit. Wenn Sie den ZDF-Clip schauen, dann werden Sie feststellen, ohne es böse zu meinen, haben viele solche Dinge mitgebracht, die nicht kompatibel sind mit unserer westlichen Weltanschauung, mit unseren Ideen von Gerechtigkeit, Brüderlichkeit, Freiheit, mit unserer westlichen Idee von Toleranz und Akzeptanz. Und es wird eine richtig schwierige Aufgabe sein. Die Hauptproblematik besteht darin, dass im Bereich des Islam es ein Weltbild gibt, das von zwei konzentrischen Kreisen gekennzeichnet ist. Die zwei konzentrische Kreise, das ist wie der Suppenteller auf dem großen Teller. Ja. In der Mitte, im inneren Kreis, ist Haus des Islam. Da der Islam heißt es auf Arabisch. Und im Haus des Islam, da ist alles Allah unterworfen. Da gibt es eine islamische Herrschaft, eine Regierung. Und dort, wo es eine islamische Herrschaft gibt, da muss nach islamischem Rechtsverständnis auch die Scharia herrschen. Also das islamische Recht muss eingefordert werden. Außerhalb dieses Hauses des Islam, in Dar al-Harb, das heißt auf Arabisch Haus des Schwertes oder Haus des Krieges, wo die Menschen und die Gesellschaft Allah noch nicht unterworfen ist, da gilt die Scharia nicht. Sie werden es vielleicht in Erinnerung haben, wie die ersten türkischen Gastarbeiter gekommen sind und fröhlich ihr Bier getrunken haben an der Kiosk und ihr Bockwurst gegessen und nicht gefragt haben, was da drin war. Das steckt, was dahinter steckt, ist, wenn ich nicht im Haus des Islam bin, kann ich auch nicht nach den Regeln des Hauses des Islam leben, also muss ich es auch nicht. Weil ich es nicht kann, muss ich es nicht. Das ist ein Grundsatz des Islam, da heißt es an einer Stelle im Koran, denn seine Gebote sind nicht schwer. Ja. Also ist immer das Problem, wenn ich es nicht kann, dann muss ich es nicht. Aber wenn eine Mehrheit entsteht, dann muss auch die islamische Ideologie und die islamische Gesellschaftsordnung auch zum Tragen kommen. Und das erleben wir in unseren Tagen tagtäglich in den Medien, kann man Berichte lesen von kriegerischen Auseinandersetzungen überall am Rande des Hauses des Islam. Ob das Kosovo und Serbien war in letzter Zeit, oder ob das IS-Gebiet ist jetzt, ob das in Indonesien ist mit den weißen Krieger, des Laskar Dschihad, wo auch zwischen christlich dominierten Gebieten und islamisch dominierten Gebieten immer wieder es zu Auseinandersetzungen kommt. In Indien, in Afrika, in der Sahelzone, überall in Nigeria, wo Muslime eine Mehrheit bilden, dann kommt dieser Testfall auf, sind wir stark genug, um die islamische Gesellschaft hier einzuführen. Und die anderen wollen das natürlich nicht. Die sagen, wir wollen doch so leben, wie wir bisher auch immer gelebt haben. Wir wollen die Scharia nicht. Und dann kommt es eben zu diesen gewaltsamen Auseinandersetzungen, Konflikten. Die Frage, die uns beschäftigen muss, ist, ob man dieses Thema nicht in der Öffentlichkeit diskutieren muss. Ob ein Islam, der in Europa beheimatet ist und zu Europa gehört, die Muslime zu Europa gehören, ob sie nicht wegen der Verfassung, der Grundgesetze der europäischen Unionsländer einen ganz deutlichen Abstand von dieser Weltanschauung nehmen müssen. Denn das ist ganz klar, dass das nicht kompatibel ist mit unserem Grundgesetz. Es gibt eine interessante Entwicklung in Berlin-Steglitz. In einer SELK-Gemeinde wurde Pastor Martens schon über 700 Iraner getauft hat. 700 Iraner in den letzten 2-3 Jahren. Junge Männer, die sagen, ich habe es mit den Ayatollahs gestrichen voll. Ich habe mit dem Islam abgerechnet. Wenn Sie mal Zeit und Lust haben, wieder mal in YouTube was zu schauen, geben Sie auch Dr. Wafa Sultan ein und lesen Sie, wie eine syrische Psychiatrin über ihren angestammten Glauben, über den islamischen Glauben herzieht, wie dieser Glauben menschenverachtend ist und diese Weltanschauung einfach nicht kompatibel ist mit der modernen Welt und modernen Denkweisen. Es ist eben die Frage, ob unser Staat auch den Mumm hat, zu sagen, wer hier zu Lande bleiben will, auch ein öffentliches Bekenntnis zum Grundgesetz geben muss. Das ist, ich meine, das ist klar, die Politiker sagen, ja, was braucht man das? Man kann es ja einfordern per Gesetz. Ja, wer gegen Grundgesetz verstößt, der kann haftbar gemacht werden. Aber da ist etwas nicht verstanden, nämlich es muss sich etwas in den Köpfen der Leute geschehen, in den Köpfen der Muslime, die zu uns kommen, und im Grunde wissen sie das. Man muss es ihnen nur klar genug sagen, hier ist nicht Dar al-Islam. Wenn ihr so wollt, dann ist hier Dar al-Harb, Haus des Krieges. Ihr könnt mit missionarischen Mitteln darum werben für den Islam, aber wir können auch für unseren Glauben unter euch werben. Das gehört zu unserer Freiheit. Und als die evangelische Kirche in Deutschland ihre Konsultation mit den Muslimverbänden aufgenommen hat, da ist was sehr Merkwürdiges passiert. Es entstand in der EKD ein Papier über Klarheit und gute Nachbarschaft. Und in diesem Papier stand, es muss jede Religionsgemeinschaft das Recht und die Möglichkeit haben, für seinen eigenen Glauben unter Andersgläubigen zu werben, also missionarisch tätig zu sein. Dass ein Christ Moslem wird oder ein Moslem Christ wird. Und die Muslim, die Islamverbände haben die Gespräche mit der EKD abgebrochen. Aufgrund dieser einen Sache. Wir müssen einfach im Hinterkopf nochmal uns bewusst machen, die allgemeine Menschenrechtskonvention ist von den Mitgliederstaaten der Organisation der Islamischen Staaten, OIS, nicht unterschrieben. Diese Staaten haben sich geweigert, bis heute die allgemeinen Menschenrechtskonventionen zu unterschreiben, und stattdessen haben sie die sogenannte Kairoer Erklärung im Jahr 1984 rausgebracht, in dem steht, dass man Gewissens- und Religionsfreiheit hat, soweit es mit den Prinzipien des Islam übereinstimmt. Das heißt, keine Konversion vom Islam weg, steht unter in manchen Ländern unter Todesstrafe, in den meisten Fällen wird das nicht ausgeübt, und wo es ausgeübt wird, wird es meistens durch die Familie, durch das Familienrecht ausgeübt, aber das sind Dinge, die müssen wir einfach mit wachsamen, klaren Augen zur Kenntnis nehmen. Das Problem der Integration wird eine Riesenaufgabe sein, und da haben wir unsere Aufgaben in Deutschland nicht gemacht. Wir sind zu einem Immigrationsland geworden, ganz offiziell, das ist von unserer Regierung auch proklamiert, wir sind ein Immigrationsland, aber wir haben keinen Plan, wie das geschehen soll. Die anderen Migrationsländer, Kanada, USA, Australien zum Beispiel, die haben Programme schon 100 Jahre, was da verlangt wird. Es gibt in den USA, in den Vereinigten Staaten, so eine Art Staatsmythos vom Schmelztiegel. Und das wird jedem, der kommt, eingebläut. Vorher waren es unterschiedliche Metalle, ja, aus verschiedenen Ländern, ja, die Menschen, die kommen. Aber die kommen alle in einen Topf und es gibt eine Legierung. Und das sind wir Amerikaner, wir sind eine Legierung. Du kannst nicht Amerikaner sein und sagen, ich bin aber trotzdem Syrer, ich bin trotzdem Engländer, ich bin trotzdem was auch immer. Sondern du bist Amerikaner. Und das wird in den Kursen, die man besucht, auch eingebläut. Es wird in der Schule von Kindergarten an unterrichtet. Die ganzen Mythen, Volksmythen von David Bowie und Johnny Appleseed und David Crockett und all diese Helden der Vorzeit sozusagen, die werden als volksgestalterische Elemente verwendet. In Kanada werden die Leute, die kriegen eine feierliche, bei einer feierlichen Veranstaltung eine Urkunde überreicht, die singen da die Nationalhymne. Alle, aus allen Herrenländern. Oh Canada, my home and native land, with patriot hearts, und so weiter. Ja. Und die wedeln noch mit der kanadischen Fahne dazu. Das ist in Deutschland seit dem Dritten Reich mit der Fahne ein bisschen ein Problem geworden. Aber was wir brauchen, ist eine klare staatliche kulturelle Identität, zu der alle, die hier leben, sich auch bekennen. Sonst stellen wir uns als Volk und Gesellschaft in eine Zerreißprobe, die nicht bestanden werden kann. Ich möchte zum Schluss einen Gedanken mit Ihnen weitergeben. Als Christ, der an Gott und seine Allmacht glaubt, glaube ich nicht, dass das alles, was jetzt geschieht, von ungefähr kommt. Warum Gott das in seiner Weisheit für gut gehalten hat, den Arabern so viel Öl zu geben, das weiß ich nicht. Aber er hat es getan. Irgendwas treibt er. Dass die Araber unter sich total zerstritten sind und die Muslime, das ist der einzige Grund, menschlich gesehen, warum Israel überhaupt noch existieren kann. Das große Bild haben wir alle nicht. Aber ich glaube, dass diese Menschen, die zu uns kommen, nicht von ungefähr kommen. Und ich glaube, dass Gott etwas vorhat damit. Martin Luther hat gesagt, Der Türke ist die Rute Gottes. Wozu wurde die Rute damals in die Hand genommen? Zur Erziehung, zur Züchtigung. Ja. Wir merken es jetzt schon, wie zum Beispiel die EKD wach geworden ist im Blick auf die Kerninhalte des christlichen Glaubens. Mit Bischof Wolfgang Huber und diesem Papier, Positionspapier, Klarheit und gute Nachbarschaft, ist etwas in Gang gekommen, das die Kirche gesehen hat. Mit dem Hintergrund des Islam müssen wir Christus groß machen. Das ist der Unterschied zwischen uns und dem Islam. Das, was Jesus Christus getan, gelebt und gelehrt hat. Also haben wir in einem ersten Schritt schon mal anfänglich davon profitiert, dass wir als Christen in Deutschland langsam, aber sicher auch in den höchsten Gremien, nicht nur an der Basis, auch in den höchsten Gremien, beginnen, ein klares christliches Profil zu bekommen. Und das Zweite ist, diese Menschen kommen zu uns und reden ganz ungeniert von Gott. Oh, ist das peinlich für den Deutschen. Gibt es überhaupt was Peinlicheres, als über Gott zu reden? Die Muslime bringen es uns bei, wieder ungeniert und klar von unserem Glauben zu reden. Aber das ist vermutlich der Hauptgrund, warum Gott diese Menschen zu uns schickt. Sondern Gott liebt den Muslim genauso sehr, wie er sie und mich liebt. Das sind genauso seine Geschöpfe. Und es sind Menschen, für die Jesus Christus genauso ans Kreuz gegangen ist, wie für sie und mich. Nur, wir haben es nicht geschafft, denen diese frohe und vormachende Botschaft zu bringen. Und weil wir nicht zu ihnen gegangen sind, es ihnen nicht verkündet haben, schickt Gott diese Menschen zu uns. Wir sollten aus meiner Sicht als Christen uns nicht sperren, sondern wir sollen es als historische Chance sehen. Hier in Deutschland können wir ungeniert von unserem christlichen Glauben reden. Wir können unseren christlichen Glauben leben. Wir haben am Dienstag im Albrecht-Bengel-Haus einen ehemaligen Student zu Gast gehabt, Matthias Kraft aus Gräfenhausen-Birkenfeld. Und der kam einfach vorbei und hat gesagt, ich muss euch das erzählen. Der Bürgermeister hat angerufen und hat gesagt, morgen kriegen wir 100 Flüchtlinge aus Syrien, aus Afghanistan und was war das dritte Land, Matthias?
Iran.
Iran, ja. Super. Und da können Sie uns helfen, Sie als Kirchengemeinde. Und der Pfarrer hat gesagt, ja klar, also ich rufe ein paar Leute an und machen wir einen Kaffeeempfang und kommen ins Gespräch mit den Leuten. Und man hat die Leute willkommen geheißen. Gemeindehaus und Kaffee für 100 Flüchtlinge. Seither sind 20 Muslime sonntags in der Kirche. Sie sind so interessiert daran, was diese Leute so anders machen. Und wissen Sie, diese Leute sind nicht von ihrer Heimat weggegangen, weil sie alles so toll fanden dort. Und viele, viele Muslime sind in einer tiefen Krise im Blick auf ihre eigene religiöse Identität. Die meisten bis hin zum Staatspräsidenten Assisi in Ägypten haben es gestrichen satt, dass der Islam bloß noch mit Gewalt, Terrorismus und all diesem Unfug in der Welt in Zusammenhang gebracht wird. Er hat im Januar dieses Jahres vor der gesamten Ulema, das sind die geistlichen Gelehrten, der Al-Azhar-Universität in Kairo, das ist die höchste Ausbildungsstätte für den Islam in der ganzen Welt, so ähnlich wie der Vatikan für die katholische Kirche. Und er hat denen die Leviten gelesen. Und er sagt, es kann doch nicht sein, dass eure Theologie uns so lauter Terroristen und solche Menschenfeinde macht, dass die ganze Welt uns hasst. Ihr braucht eine andere Theologie, sagt der Staatspräsident zu den Rechtsgelehrten. Es ist eine tiefe Krise. Ein Freund von mir, der in der islamischen Welt ständig unterwegs ist, hat gesagt, gerade in den arabischen Ländern bricht was auf. Leute sehen im Satfernsehen, im Internet, hören per Radio, hören die Botschaft von Jesus Christus und sagen, das ist es, was wir brauchen. Das ist es, was uns Hoffnung geben kann. Das ist es, was uns Frieden bringen kann. Das ist es, was unser Leben verändern kann. Und wenn das solchen Leuten auf anonymen Wege über die Massenmedien bekannt wird, wie viel leichter müsste es für uns sein, die Nächstenliebe, die Christus uns gelehrt hat, auch ganz hautnah und persönlich hier in Deutschland zu zeigen. Ich danke für die Aufmerksamkeit bei diesem doch recht lang gewordenen Vortrag.